Deutschlandfunk Nova. Update. Mit Till Hase.
Willkommen zum Update-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 21.02.2019. Unsere spannendsten Themen in dieser Sendung waren der Paragraph 219a, über den diskutiert Deutschland seit Wochen und auch die Große Koalition. Die große Frage, Schwangerschaftsabbrüche, inwieweit darf man informieren, wann wird aus einer Information Werbung? Die Große Koalition hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt im Januar. Heute hat sie den im Schnelldurchlauf durch den Bundestag gebracht. Wir haben mit Philipp Amthor gesprochen, jüngster Bundestagsabgeordneter der CDU.
Keine Frau macht sich das leicht. Aber das Wichtige, was für uns im Vordergrund steht, ist der gesellschaftliche Konsens, den wir erhalten wollen.
Ja, was ist die große Priorität? Die Freiheit der Frau oder der gesellschaftliche Konsens? Das ganze Gespräch in diesem Podcast. Außerdem reden wir über das Fax. Das feiert Jubiläum in diesem Jahr. Und es ist irgendwie nicht totzukriegen. Eine veraltete Technik, viele kennen das vielleicht gar nicht mehr. Unser Reporter Christian Schmidt hat sich dem Fax dann auch wirklich ganz, ganz low genähert. Ganz von Anfang an.
Dann legen wir das hier rein mit der Schrift nach oben.
Ich will es heute mal wissen. Ich schicke mein Beitragsmanuskript per Fax an meinen Redakteur. Ich habe alle 6 Seiten ausgedruckt, um sie jetzt wieder zu digitalisieren.
Ja, und was sollen wir sagen? Eine veraltete Technik, aber es hat tatsächlich funktioniert. Das Beitragsmanuskript ist angekommen. Wir haben den schönen Beitrag gehört. Den ganzen hört ihr in diesem Update-Podcast. Und dann haben wir noch gesprochen über ausgestorbene Tiere. Vielleicht habt ihr dieses Video gesehen in den sozialen Netzwerken, diese Riesenschildkröte, die nach über 100 Jahren wieder aufgetaucht ist. Die galt als ausgestorben. Die ganze Art. Aber jetzt ist sie auf einmal wieder da. Und heißt das jetzt auf einmal auch wieder, dass sie nicht mehr ausgestorben ist? Und wie oft kommt das überhaupt vor, dass so ein Tier auf einmal wieder auftaucht? Informationen von Arnulf Könke vom WWF.
Ja, man muss ehrlich gesagt sagen, dass es leider doch relativ ungewöhnlich ist und dass ganz klar die meisten ausgestorbenen Tiere und Pflanzen nicht plötzlich zurückkehren vom Aussterben, weil ein Aussterben eben dann doch meistens endgültig ist.
Alle Antworten auf alle wichtigen Fragen zu diesem Thema auch in diesem Update-Podcast. Viel Spaß damit, mein Name Till Hase.
Deutschlandfunk Nova.
Wo hört Informieren auf und wo fängt Werbung an? Dürfen Ärzte für Abtreibungen werben? Werben in Anführungszeichen wohlgemerkt. Diese Frage hat Deutschland in den vergangenen Monaten umtrieben. Vor allem die Große Koalition, die hat lange um einen Kompromiss für eine Änderung des entsprechenden Paragraphen 219a gerungen, hatte den, also diese Änderung Ende Januar präsentiert und will gerade in diesen Minuten das Ganze durch den Bundestag bringen. Der Kompromiss besagt, Ärzte dürfen künftig auf ihrer Webseite darüber informieren, dass sie Abtreibung vornehmen. Aber, und das ist wichtig, sie dürfen nicht schreiben, wie sie das machen. Das würde dann nach wie vor als Werbung angesehen werden. Und dass das so da drin steht, das liegt an der CDU. Ich habe gesprochen mit Philipp Amthor. Der ist jüngster Abgeordneter für die CDU im Bundestag, will stimmen für diesen neuen, für diesen novellierten Paragraphen 219a und habe mit ihm am Telefon einige Fragen geklärt. Zum Beispiel die, was verhindert denn jetzt die Große Koalition mit dem, was von diesem Paragraphen 219a noch übrig bleibt?
Ich finde, das Wichtige, worum es uns auch als Union in dieser Debatte ging, ist, dass wir den grundsätzlichen Konsens aufrechterhalten, nicht nur betreffend diese einzelne Norm 219a, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, sondern das gesamte Paket zu der Frage, wie gehen wir mit Schwangerschaftsabbrüchen um, und die Regelungen, die 94 getroffen sind, die sind ein Gesamtkompromiss für uns, den wir erhalten wollen. Und es ist auch gut, wenn wir dieses Paket nicht komplett aufschnüren. Und deswegen war es uns wichtig, keine großen Eingriffe in dieses gesamte Regelungsgefüge zu treffen, weil ich finde, dieser 94er-Kompromiss, der ist eine gute Balance zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, aber auch dem Lebensrecht des ungeborenen Lebens.
Glauben Sie denn, dass Frauen jetzt davon abgehalten werden, durch die neue Regelung, durch den novellierten Paragraphen davon, Abtreibungen vorzunehmen?
Darum geht es im Kern nicht. Es geht um die Frage, gibt es eine vermeintlich unterstellte Rechtsunsicherheit? Das war ja der Anlass für die Reform. Also all diejenigen, die eine Streichung von 219a befürwortet haben, haben für diese Diskussion ja offiziell nicht ins Felde geführt, dass es ihnen um Schwangerschaftsabbrüche als solche ging, sondern sie haben gesagt, es gäbe ein Verfolgungsrisiko für Ärzte, die strafrechtlich wegen dieses Werbeverbots eben verfolgt würden. Ich kann nur sagen, dieser Befund war von Anfang an nicht richtig. Es geht um ganz, ganz wenige Fälle unter 40 im letzten Jahr, der ganz überwiegende Teil von ihnen wurde eingestellt. Und ja, dieses Anliegen, vermeintliche Rechtsunklarheit, haben wir aufgegriffen und jetzt eben eine Klarstellung vorgenommen.
Aber verfolgt kann man sich ja zum Beispiel auch fühlen, wenn regelmäßig Abtreibungsgegner vor der eigenen Praxis demonstrieren und Leuten, die eine Abtreibung vornehmen wollen, den Weg in die Praxis erschweren, oder?
Das ist eine andere Frage als die von 219a Strafgesetzbuch. Und ja, man muss schon sagen, das ist natürlich eine emotionale Belastung im Kern. Und ich glaube, eins ist ganz wichtig zu sagen, keine Frau macht sich eine Abtreibung leicht. Das ist für uns auch völlig klar. Aber wir müssen schon sagen, solche Demonstrationen vor Abtreibungskliniken, das gehört eben nicht zum Normalfall bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist auch Teil einer polarisierten Diskussion. Und ich würde mir bei diesem Thema eben wünschen, dass beide Anliegen auch verwirklicht werden und dass wir hier uns nicht einlassen auf eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung.
Es gibt aber Frauenärzte und Frauenärztinnen, die das anders beurteilen bzw. das anders schildern. Jetzt dürfen die Ärzte die Abtreibung vornehmen und die Ärztinnen dürfen informieren, aber sie dürfen nicht sagen, wie sie das machen. Ist aber eine wichtige Info in so einer Situation. Wo kriege ich die jetzt her?
Diese Information wird es nach wie vor dann auch geben, auch an der Beratungsstelle oder wenn die Entscheidung über die Abtreibung eben getroffen ist. Aber wir müssen sehen, das Bundesverfassungsgericht hat uns hier auch ein enges Korsett vorgegeben, dass eben eine Zweistufigkeit vorgesehen ist bei der Frage, ob eine Abtreibung vorgenommen wird, nämlich erst die Frage, ob eine Abtreibung und dann die Frage des Wie. Weil klar ist auch, und das finde ich ist immer eine ja doch spektakuläre Unterstellung gewesen, als würde eine Frau eine Abtreibung davon abhängig machen, ob diese jetzt von Ärztin Müller oder Ärztin Meier durchgeführt wird. So einfach macht es sich keine Frau und deswegen ist es wichtig, erstmal den Blick zu werfen mit unserer Beratungsstellenlösung auf die Frage, soll es eine Abtreibung geben, ja oder nein? Und dann soll auch transparent über das Wie informiert werden. Aber das ist wie gesagt, und so hat es auch das Bundesverfassungsgericht gefordert, ein gestuftes Verfahren, erst das Ob und dann das Wie.
Aber wenn Sie jetzt schon Frauen zugestehen, dass sie das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass sie diese Entscheidung wohl überlegen und dass sie in der Lage sind, das vernünftig zu überlegen und dann für sich zu argumentieren. Warum dann nicht gleich der ganz große Schritt? Warum dann nicht einfach sagen, auch mehr Informationen sind erlaubt, Frauen sind in der Lage, das ganz genau zu sagen, was für sie richtig ist, was für ein vielleicht noch ungeborenes Kind wichtig ist, was für ihr Leben wichtig ist. Warum das nicht den Frauen überlassen?
Das, was Sie schildern, entspricht der heutigen Rechtslage. Ich finde es ja.
Es gibt viele, die das anders sehen.
Ja, das ist aber vollkommen unberechtigt, denn diese Kritik, die jetzt vorgebracht würde von einer Bevormundung und anderem mehr, das entspricht überhaupt nicht der Realität. In der jetzigen Situation entscheidet es am Ende die Frau alleine und zwar ganz alleine, wie sie im Rahmen
Ja, aber sie bekommt nicht die Informationen, die sie gerne hätte und die sie vielleicht bräuchte. Jedenfalls nicht an der Stelle, an der sie sie gerne hätte.
Diese Information kann sie bei den Beratungsstellen unabhängig bekommen.
Aber vielleicht will sie die von einem Fachmann, von einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin bekommen.
Ja, das ist auch möglich. Es gibt auch verschiedene Formate, die es gibt zur Beratung über die Abtreibung. Aber nochmal, es geht doch nicht um die medizinische Indikation im Kernthema, also um die Frage, wie die Abtreibung konkret durchgeführt wird. Weil Sie müssen sehen, hier geht es auch um die Büchse der Pandora. Wenn Sie das Dr. Google überlassen und im Internet dort Informationen verbreiten, dann wäre das der falsche Weg. So ist die richtige Stelle, dass wir sagen, die Beratungsstelle, die das berät zwischen den Interessen des Arztes, zwischen den Interessen des ungeborenen Lebens und zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, das ist eigentlich der beste Weg und dass diese Beratungsstellenlösung richtig ist.
Mit wie vielen Frauen, die schon mal in der Situation waren, haben Sie vor der Abstimmung gesprochen? Was haben die Ihnen gesagt?
Ich habe in der Tat zu diesem Thema sehr, sehr viele Gespräche geführt, Schwangerschaftskonflikte eben auch im privatesten Freundeskreis erlebt und ich weiß, das ist der wichtige Punkt, keine Frau macht sich das leicht. Aber das Wichtige, was für uns im Vordergrund steht, ist der gesellschaftliche Konsens, den wir erhalten wollen mit dem gesamten Regelungspaket von 218 Strafgesetzbuch. Und das ist für uns das Wichtige. Wir wollen diese Schutzkonzeption, die eine kluge Abwägung ist zwischen Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens erhalten. Und das ist auch eine gute Entscheidung.
Also gesellschaftlicher Konsens über Selbstbestimmungsrecht der Frau?
Nein, das Selbstbestimmungsrecht der Frau ist Teil dieses gesellschaftlichen Konsenses. Und entgegen allen Herbeiredens, das Sie hier versuchen, haben wir eine Konstellation gefunden, die am Ende die Entscheidung der Frau selbst überlässt. Und das ist auch Teil und Verwirklichung dieses Selbstbestimmungsrechts. Das findet Geltung, aber ein guter Kompromiss und eine Abwägung von Verfassungsgütern zeichnet sich eben so aus, dass alle zur Geltung kommen, Schutz des ungeborenen Lebens und Selbstbestimmungsrecht der Frau.
Philipp Amthor von der CDU, der Kompromiss über diesen Paragraph 219a, der wird gerade im Bundestag beschlossen mit den Stimmen der Großen Koalition.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei der heutigen Abstimmung im Bundestag, die gerade läuft, über den Paragraphen 219a, da wird nicht nur über das Werbeverbot abgestimmt, über das wir gerade schon geredet haben, sondern auch über eine geplante Studie vom Gesundheitsminister, von Jens Spahn. Diese Studie steht allerdings heftig in der Kritik, vor allem, weil dafür 5 Millionen Euro bereits bewilligt wurden. Luisa Philipp aus der Deutschfunk Nova Redaktion ist bei mir im Studio. Worum genau soll es in dieser Studie gehen?
In dieser Studie, da sollen die psychischen Langzeitfolgen von Schwangerschaftsabbrüchen untersucht werden. Sie ist Teil des neuen Kompromisses zum Paragraphen 219a. Die Studie sei laut Ministeriumssprecher ergebnisoffen und wird noch dieses Jahr ausgeschrieben. Und ja, du hast es schon angesprochen, 5 Millionen Euro sind bereits bewilligt worden und die Studie soll 4 Jahre lang dauern. Und das wird jetzt ziemlich kritisiert.
Von wem?
Das kommt von verschiedenen Seiten. Beispielsweise hat vor einer Woche die bekannte Bloggerin Nike van Dinter auf ihrem Blog This is Jane Wayne eine Petition gestartet. Und zwar mit dem Hashtag Was für ein Spahn. Herr Spahn, 5 Millionen Euro Hilfe statt Hass. Also sie fordert, das Geld für etwas Sinnvolleres auszugeben, anstatt den Abtreibungsgegnern mit so einer Studie in irgendeiner Form entgegenzukommen. Die Petition hat mittlerweile über 70.000 Unterschriften, aber auch Politikerinnen haben sich gegen die Studie ausgesprochen, unter ihnen Ulle Schaus von den Grünen. Sie sagt, Studien seien wichtig, wenn es Erkenntnisdefizite gäbe. Aber die gäbe es nicht und deshalb sei das Geld an anderer Stelle besser angelegt.
Wenn Sie sich um Frauen sorgen, dann nehmen Sie dieses Geld in die Hand für bessere Versorgung durch Hebammen und Geburtsstationen. Das würde Frauen helfen. Hören Sie auf zu suggerieren, Frauen wüssten nicht, was sie tun.
Und die Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für Frauengesundheit, Hilde Mattheis, redet von einer wissenschaftlich unsinnigen und ideologisch motivierten Studie.
Manchmal ist so ein bisschen durchgeklungen, dass es zum Thema noch keine Studien gibt. Dem ist aber nicht so, oder?
Nee, dem ist ganz und gar nicht so. Und das ist auch ein weiterer Kritikpunkt. Die psychischen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs sind immer wieder Thema von Studien und das eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es gibt aber auch sehr aktuelle Studien, um mal da ein Beispiel zu nennen. Eine Studie von der University of California aus dem Jahr 2015. Die haben über 600 Frauen 3 Jahre lang begleitet. Und da kam zum Beispiel heraus, dass 95% der Frauen nach diesen 3 Jahren eher von Erleichterung und positiven Gefühlen gesprochen haben. Negative Gefühle gab es nur durch das schlechte Gewissen, das die Gesellschaft den Frauen gemacht hat, aber nicht durch den Abbruch an sich.
Das heißt, man bräuchte eigentlich nicht mehr zu forschen zum Thema, oder?
Ja, ganz so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es gibt nämlich auch andere Stimmen, die sagen, dass es zwar sehr viele Studien gäbe, dass aber auch viele Studien das Thema zu wenig differenziert und genau angegangen sind. Das National Collaborating Center for Mental Health aus London hat unter anderem zum Beispiel kritisiert, dass in vielen Studien wichtige Aspekte nicht berücksichtigt werden. Es sei zum Beispiel wichtig, festzuhalten, ob die Frauen davor schon psychische Probleme hatten, denn dann sei die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass einen Schwangerschaftsabbruch diese Probleme verschärft. Das heißt, wenn eine solche Studie durchgeführt werden sollte, dann muss da an vielen Punkten sehr genau unterschieden werden und die Art der Fragestellung, die darf natürlich auch nicht von vornherein in irgendeine Richtung gehen. Wenn Jens Spahn jetzt aber sagt, er wolle das umstrittene Post-Abortion-Syndrom, also das Nach-Abtreibungs-Syndrom untersuchen lassen, dann ist hier natürlich in gewisser Weise schon eine Richtung vorgegeben.
Luisa Philipp aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion über eine Studie, die in Auftrag gegeben werden soll, vom Gesundheitsminister von Jens Spahn. Es soll gehen um Schwangerschaftsabbrüche. Aktuelle Info aus dem Bundestag. Der novellierte Paragraph 219a wurde gerade mit den Stimmen der Großen Koalition durchgewinkt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise in die Welt der Technik des vergangenen Jahrhunderts. Stellt euch ein Dokument vor, das ihr ausdruckt. Ihr scannt es technisch gesehen wieder ein. Ihr sendet es als Fax. Der Empfänger druckt es aus und meistens wird es dann wieder eingescannt wegen Digitalisierung und so. Es ist leicht, sich lustig zu machen über das Fax. Es ist eine alte Welt, aber es ist immer noch da und es ist nicht tot zu kriegen. Unser Reporter Christian Schmidt, hier aus dem Deutschlandfunk Nova Team, der wollte rauskriegen, warum. Warum ist das Fax immer noch da. Er hat selber das Faxgerät angeschmissen und Situationen gefunden, in denen es mal schillernd im Mittelpunkt gestanden
ein
hat.
Ein Mai im Jahr 2015, ARD-Fernsehen-Quizduell.
Normalerweise habe ich jetzt an dieser Stelle immer schon Ergebnisse von draußen. Es scheint ein bisschen zu dauern. Können wir schon die erste Frage spielen? Gebt mir ein Zeichen. Ich höre gerade, wir haben noch keine, dann reden wir einfach ein bisschen weiter. Also.
Es sollte Fernsehgeschichte geschrieben werden. Ein Showcase, was moderne Technik zu leisten vermag. Zuschauer aus ganz Deutschland sollten eigentlich live in der Sendung mitmachen mit der Quizduell-App, aber die Server sind zusammengebrochen.
Und jetzt ist genau das passiert, von dem im Vorwege gesagt wurde, das kann niemals passieren.
Am Ende rettet den Arsch von Moderator Jörg Pilawa ein Faxgerät. Das hat funktioniert. Auch wenn alles zusammenbricht, ein Faxgerät geht offenbar immer. Wenn man weiß, wie es funktioniert. Ursula aus unserem Orga-Team hilft mir.
Dann legen wir das hier rein, mit der Schrift nach oben.
Ich will es heute mal wissen. Ich schicke mein Beitragsmanuskript per Fax an meinen Redakteur. Ich habe alle 6 Seiten ausgedruckt, um sie jetzt wieder zu digitalisieren. Befremdlich irgendwie. Ich stehe skeptisch vor dem grauen Kasten aus der alten Welt. Achso, null vorwählen.
Ja.
Ah, jetzt. Wird. Sehr gut. Unser Sender ist nicht alleine damit, dass so ein museal wirkendes Stück noch im Einsatz ist. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Unternehmen faxt. 2 Drittel tun es.
Das Fax ist in einigen Branchen einfach noch praktikabel, auch wenn es nicht wirklich effizient ist.
Sagt Nils Britze vom digitalen Branchenverband Bitkom. In seiner Studie hat er herausgefunden, dass das Fax auf Platz 2 der deutschen Bürokommunikation landet. Nur E-Mails werden noch häufiger verschickt. Besonders der Gesundheitssektor steht aufs Faxen. Ärzte bestellen lebenswichtige Medikamente nur per Fax. Ein System mit Rechtssicherheit, das hat sich bewährt. Und auch die Behörden sagen meistens Brief, Fax oder geht nicht. Eigentlich unnötig, meint Nils Britze.
Das ist eigentlich spannend, weil aus rechtlicher Perspektive es keinen Grund dafür gibt, dass das Fax so eine dominante Stellung hat. Das heißt, wenn Institutionen etwas schriftlich haben möchten, müsste es eigentlich heißen Brief oder als E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.
Das heißt, technisch müsste einfach sichergestellt werden, dass der Absender auch wirklich der Absender ist.
Ein Stück weit die Herausforderung ist, dass diese Technologien, die durchaus effizienter sind, im Markt nicht so stark durchgesetzt sind und Faxlösungen einfach ja auch der gemeinsame kleinste Nenner ist.
Sprich, die Behörden sind ein bisschen zu faul, auf neuere Techniken umzustellen. Denn datenschutztechnisch sicherer ist ein Fax jetzt wirklich nicht.
Wenn man sich überlegt, wo Faxgeräte häufig noch in Unternehmen stehen, wer Zugang zu diesen Geräten und auch zu den entsprechenden Faxen hat, da würde ich die Sicherheit der entsprechenden Informationen durchaus in Frage stellen.
Wie wär's denn mit dem T-Fax 301T? Es hat einen Nummernspeicher, der sich bis zu 40 Nummern merkt.
Das T-Fax 301T für nur noch 550 Mark.
Fun Fact: Die Faxtechnik feiert in diesem Jahr 175-jährigen Geburtstag. Geliebt, gehasst, manchmal durchaus praktisch, manchmal verflucht. Dennoch wollen wir mal sammeln. 5 Gründe für das Fax.
1. Fax ist billig.
Bei eBay gibt's Geräte für 25 Euro und beim richtigen Flatrate-Festnetztarif kann das Senden sogar kostenlos sein.
2. Fax ist schnell.
Ja, zumindest schneller als ein Brief, aber rein juristisch zählt es wie ein Brief. Bei der einfachen E-Mail funktioniert das nicht.
3. Fax kommt an.
Keine Spam-Filter, die dazu führen, dass irgendwas im digitalen Orbit verpufft. Also irgendwie habe ich die Mail nicht gekriegt. Funktioniert nicht.
4. Fax ist romantisch.
Wie wär's statt einem lustigen GIF per WhatsApp demnächst mal eine kleine Zeichnung zu machen und dann dem Partner ins Büro schicken?
5.
Fällt mir nichts mehr ein. Happy 175-jähriger Geburtstag, liebes Faxgerät. Genieß deinen Lebensabend. Es geht so langsam zu Ende.
Es werden mit Sicherheit keine 10 Jahre mehr sein.
Das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Leute, lasst uns einfach in Faxgeräte investieren. Lasst uns richtig was aufmachen, uns richtig schön was faxen. Hin und her faxen, quer durch Deutschland. Christian Schmidt ist nach einiger Überzeugungsarbeit bestimmt auch dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei der Bundestagswahl 2013, bei der vorletzten also, durften mehr als 80.000 Menschen nicht wählen. Und zwar, weil sie wegen einer Behinderung einen Betreuer haben. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht aber entschieden, so ein pauschaler Ausschluss von Behinderten vom Wahlrecht, der verstößt gegen die Verfassung. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei mir im Studio. Heißt das, dass jetzt wirklich alle wählen dürfen?
Nein, aber die Politik muss sich jetzt darum kümmern, das Wahlgesetz nach den Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht zu ändern. Und wenn das gemacht ist, dann werden dann möglicherweise tatsächlich mehr Menschen wählen dürfen als bisher. Zumal man auch sagen muss, dass sich die Große Koalition eigentlich schon im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte, dass es mehr Inklusion bei den Wahlen geben soll. Aber das hat sie bisher einfach noch nicht umgesetzt. Man muss jetzt dazu auch noch sagen, dass es bei diesem Gerichtsurteil konkret um Beschwerden gegen die Bundestagswahl von 2013 ging. Also nicht um alle Wahlen allgemein, sondern um das Bundeswahlgesetz. Da ist es vor allem Paragraph 13. Und Aktivisten fordern nach dem Urteil aber, dass jetzt auch schon das ziemlich ähnliche Wahlgesetz für die Europawahl diesen Mai geändert werden soll. Da steht nämlich fast das Gleiche drin.
Was für Änderungen genau werden denn gefordert von den Verfassungsrichtern?
Also die Richter sagen, man darf Menschen zwar durchaus von der Wahl ausschließen, wenn sie nicht hinreichend am Kommunikationsprozess zwischen Volks- und Staatsorganen teilnehmen können, wie es so schön im Juristendeutsch heißt. Aber dieser Wahlausschluss, der darf nicht so pauschal wie bisher gemacht werden, sagen die Verfassungsrichter, denn da gibt es Ungerechtigkeiten, die unfair sind und gegen die Verfassung verstoßen.
Was zum Beispiel? Also was gibt es für Beispiele?
Also laut dem bisherigen Wahlgesetz dürfen vor allem zwei Gruppen von Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Und das ist erstens, sind das Menschen, die wegen einer Behinderung oder psychischen Krankheit einen Vollbetreuer haben, der sich um alle ihre Dinge kümmert. Wenn diese Menschen jetzt aber keinen Betreuer haben, der vom Gericht bestellt wird, sondern sich jemand aus ihrer Familie um sie kümmert und dann eine Vollmacht dafür hat, dann dürfen sie heute schon wählen. Das ist also nicht Gleichbehandlung, wenn man das Wahlrecht daran aufhängt, ob jemand jetzt einen Betreuer hat oder nicht. Und die Richter sagen auch, dass das Ganze auch insgesamt ein Verstoß ist gegen das Diskriminierungsverbot von Behinderten, das auch im Grundgesetz steht.
Und welche Menschen gehören zur zweiten Gruppe?
Das sind psychisch kranke Straftäter, die bei ihrer Tat schuldunfähig waren und jetzt in der Psychiatrie sitzen, weil sie zum Beispiel als Gefahr für die Allgemeinheit gelten. Die dürfen auch ausgeschlossen werden von den Wahlen. Und da sagen die Richter, dass eine Schuldunfähigkeit während einer konkreten Tat nichts darüber aussagt, ob jemand insgesamt in der Lage wäre zu wählen. Und auch da gibt's wieder so vergleichbare Fälle, die dann irgendwie ungerecht sind. Wenn zum Beispiel jemand mit der gleichen Diagnose in der Psychiatrie sitzt, dürfte er nicht wählen. Aber wenn er zum Beispiel in einer Entzugsklinik sitzt, dann dürfte er wählen. Und zu dieser Ungleichbehandlung kommt übrigens auch noch dazu, dass es offenbar auch davon abhängt, in welchem Bundesland jemand lebt. Zum Beispiel ist Bayern da offensichtlich sehr streng. Bei Menschen mit Betreuung gibt es da pro Einwohner eine viel höhere Wahlausschlussquote als zum Beispiel in Bremen.
Diese Klage gab es wegen der Bundestagswahl 2013. Aktivisten, hast du schon gesagt, fordern auch, dass das jetzt direkt umgesetzt wird bei der Europawahl. Wie sieht es aus mit Landtagswahlen? Gibt es da auch Unterschiede beim Wahlrecht?
Ja, das kommt auch noch mal dazu. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. Da dürfen teilweise heute beide diese Gruppen, über die ich gesprochen habe, oder auch nur eine wählen oder eben auch nicht. Oder manchmal dürfen sie nur wählen und nicht gewählt werden oder nur bei der Kommunalwahl wählen oder so. Es ist also wirklich sehr unübersichtlich und Aktivisten wie die Lebenshilfe fordern deswegen auch schon länger, dass die Politik diese ganzen Gesetze ändert. Die Lebenshilfe ist einer der Organisationen, die auch mehreren Betroffenen bei der Beschwerde jetzt beim Bundesverfassungsgericht geholfen haben. Und die kritisiert auch diese Lebenshilfe, dass Deutschland bei dem Thema in Europa ziemlich hinten dran ist, während es in Österreich oder in den Niederlanden schon wirklich ein Wahlrecht für alle gibt. Und die Lebenshilfe sagt, dass man Leuten durchaus helfen kann, eine vernünftige und fundierte Wahlentscheidung zu treffen, wenn man ihnen eben ein bisschen hilft, zum Beispiel manchmal auch schon mit Infos in einfacher Sprache.
Oder Nachrichten in einfacher Sprache.
Auch sehr hilfreich,
ja. Bei dem einen oder anderen Radiosender. Das Bundesverfassungsgericht hat heute den pauschalen Wahlausschluss für Menschen mit Betreuung oder Straftäter in der Psychiatrie gekippt. Hintergrundinfos von Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum war Matrix so ein super, super Film? Natürlich einmal wegen Keanu Reeves, weil er so unfassbar gut aussieht. Natürlich auch wegen der Moves, die der drauf haben. Aber am Ende war es ja vor allem dieses Klapphandy, was uns alle total begeistert hat. Zack, aufknallen, ans Ohr halten, kommunizieren. Die Zeit von Klapphandys, die sind lange vorbei. Die werden wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen. Aber sowas Ähnliches könnte die Zukunft sein, zumindest im Smartphone-Markt. Gestern Abend vorgestellt von Samsung auf dem Unpacked-Event das erste faltbare Smartphone, offiziell vorgestellt, das Galaxy Fold. Rahel Klein aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat sich das ein bisschen genauer angeschaut. Was kann es?
Also das Galaxy Fold kann schon einiges, muss man einfach sagen. Zusammengeklappt sieht es ein bisschen aus wie so zwei aufeinanderliegende Smartphones. Es ist also ein bisschen dicker als ein normales Smartphone und eingeklappt ist es so relativ schmal, aber dafür lang. Und dann kannst du es halt aufklappen und dann hast du ein Display von 7,3 Zoll. Dann ist es so groß wie ein kleines Tablet, ungefähr wie ein iPad Mini. Ist also besonders gut, wenn du viele Videos gucken willst oder viel spielen willst. Und dann kannst du 3 Apps gleichzeitig darauf öffnen. Du kannst also ein Video gucken, bei WhatsApp schreiben und noch was googeln, wenn du eine Internetverbindung hast, die funktioniert.
Ja.
Und es hat 6 Kameras insgesamt.
Was? 6?
6 Stück. Und es sind 2 Akkus drin verbaut.
Und wie funktioniert das Ganze? Also wenn man das wirklich so zusammenfalten kann.
Also Samsung hat danach daran nach eigenen Angaben seit 2011 dran gearbeitet und möglich macht es halt eine neu entwickelte Polymerschicht und die macht das Display eben sehr biegsam und innen ist dann noch so ein Scharnier verbaut mit kleinen Zahnrädern. Dadurch kann man beide Teile dann eben hin und her bewegen und Samsung sagt, dass dieser Faltmechanismus mehr als 250.000 Mal benutzt werden kann. Bei einem durchschnittlichen Smartphone-Nutzer wären das ungefähr 5 Jahre.
Was kostet der Spaß?
Ja, das ist der Haken an der Sache, muss man sagen. Es ist relativ teuer. Also in Europa soll es im Mai auf den Markt kommen und rund 2.000 Euro kosten. Wobei man da jetzt auch wieder sagen muss, das neue iPhone XS mit gleicher Speicherkapazität kostet auch 1.650 Euro und das kannst du nicht falten.
Und wenn es runterrechnest, also wenn du die 2.000 Euro nimmst und einfach pro Kamera zählst, dann bist du bei gut 300 Euro.
Ja.
Samsung ist nicht der erste Hersteller, der so ein faltbares Smartphone entwickelt hat.
Nee, auf der CES Ende Januar hat die Firma Royole schon das Royole FlexPay vorgestellt. Das war so das erste auf dem Markt verfügbare faltbare Smartphone. Allerdings kann man das Display streng genommen nicht richtig falten oder knicken, sondern nur in einem sehr, sehr weiten Radius einrollen. Und das Ganze wirkt auch nicht so ausgetüftelt wie jetzt bei Samsung, muss man sagen. Dann hat Xiaomi vor kurzem auch ein Smartphone vorgestellt, bei dem man 2 Flügel von hinten nach vorne klappen kann. Und es sind auch noch andere Hersteller dabei, solche faltbaren Smartphones zu entwickeln, unter anderem Microsoft, Huawei oder Lenovo zum Beispiel.
Werden diese faltbaren Smartphones den Smartphone-Markt revolutionieren? Oder braucht das eigentlich kein Mensch?
Also man kann schon sagen, dass faltbare Displays schon so als das nächste große Ding auf dem Smartphone-Markt gelten, sagen Analysten. Jan Keno Jansen vom CT-Magazin, der sagt auch, dass es schon besonders ist.
Ich habe schon das Gefühl, dass das endlich mal wieder eine richtige Innovation ist, weil wir haben ja in den letzten 4-5 Jahren haben wir ja bei den Smartphones jetzt nicht so richtig viele spannende, tolle neue Sachen gesehen. Es ist zwar alles jedes Jahr ein bisschen besser geworden, aber so ein Gerät, wo man gesagt hat, oh wow, das ist ja wirklich ganz anders, das gab es lange nicht. Und das sind ja diese Falttelefone auf jeden Fall.
Also es ist schon innovativ, muss man sagen.
Das heißt, in Zukunft werden dann bald alle, die 2000 Euro übrig haben, Smartphone faltbar haben, oder?
Ja, ich würde sagen, das ist schon ein wichtiger Faktor, den man dabei beachten sollte. Also 2000 Euro für ein Smartphone ist jetzt nicht unbedingt was für die breite Masse. Das spricht schon eher Premium-Kunden an, bisher jedenfalls. Und Jan Keno Jansen, der glaubt auch nicht so richtig dran, dass sich diese faltbaren Telefone richtig durchsetzen werden.
Es wird eine Zeit lang, wird das so ein bisschen so ein Statussymbol sein. Das wird das erste Jahr, wird das was sein, womit man vielleicht auch noch Leute auf einer Party beeindrucken kann oder so. Also durchsetzen in dem Sinne, dass es den klassischen Formfaktor ersetzen wird, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die eine gewisse Relevanz haben werden in den nächsten Jahren.
Im Grunde genommen sind diese faltbaren Handys halt so eine Mischung aus Smartphone und Tablet. Und ich würde mal sagen, für Leute, die nicht beides mitschleppen wollen, kann das natürlich eine Alternative sein. Aber es wird wahrscheinlich nicht das klassische Smartphone ersetzen. Wobei man mit solchen Aussagen ja immer vorsichtig sein sollte. Ich sage nur Stichwort Internet.
Ja, aber vielleicht kann man einfach sagen, diese faltbaren Smartphones, die brauchen einfach einen Film. So wie bei Matrix damals und dem Klapphandy. Du brauchst einfach nur einen Film mit attraktiven Darstellern und Darstellerinnen, die dieses faltbare Handy die ganze Zeit benutzen.
Kannst du ja Keanu Reeves mal fragen, ob er noch mal Bock hätte.
Danke für diesen sehr heißen Tipp, Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr gestern dieses Video gesehen von dieser Riesenschildkröte auf den Galapagos-Inseln? Eine Schildkröte, die über 100 Jahre lang als ausgestorben galt. Die war praktisch von der Bildfläche verschwunden. Die hatten schon gesagt, die sind weg, die Riesenschildkröten der Unterart Chelonoides fantasticus. Und auf einmal war sie wieder da. Jetzt fragen sich alle, wie konnte das sein? Wie konnte das passieren? Ist das schon mal vorgekommen? Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Arnulf Köhnke vom WWF und habe ihn gefragt, wie ungewöhnlich das ist, dass so ein Tier, das eigentlich schon als ausgestorben galt, auf einmal wieder aus der Versenkung auftaucht.
Ja, man muss ehrlich gesagt sagen, dass es leider doch relativ ungewöhnlich ist und dass ganz klar die meisten ausgestorbenen Tiere und Pflanzen nicht plötzlich zurückkehren vom Aussterben, weil ein Aussterben eben dann doch meistens endgültig ist.
Wenn jetzt eine Schildkröte wieder gesichtet wurde, heißt das, dass es noch mehr davon gibt? Oder ist das vielleicht auch einfach die Schildkröte, die zuletzt 1906 gesichtet worden ist?
Ja, bei so extrem langlebigen Tieren wie diesen riesigen Landschildkröten kann es auch natürlich sein, dass es das gleiche Tier wie 1906 ist. Das ist aktuell noch Spekulation. Man müsste also vor Ort weiter suchen, ob es noch mehr gibt oder ob es wirklich leider die letzte ist.
Ab wann sagt man denn eigentlich so ganz grundsätzlich, die Art ist ausgestorben?
Na, da gibt es eigentlich ein bisschen verschiedene Definitionen. Was heißt ausgestorben? Oft benutzen wir im Naturschutz beim WWF den Ausdruck funktional ausgestorben. Das heißt, können sich nicht mehr fortpflanzen zum Beispiel. Also jetzt ein Tier ist ja schön, aber kann sich nicht fortpflanzen.
Also das heißt, diese Riesenschildkröte wäre dann in diesem Fall funktional ausgestorben, wenn es nur noch eine davon gäbe.
Korrekt, genau. Mhm. Und dann gibt es die Frage, aber das ist natürlich sehr schwierig, es nachzuweisen, dass wirklich kein Tier mehr da ist. Wir richten uns beim WWF nach der Weltnaturschutzunion IUCN, die auf ihrer roten Liste die existierenden Arten kategorisieren. Und wenn die sagen, ausgestorben, dann ist ausgestorben. Aber das dauert teilweise sehr lange. Ein schönes Beispiel ist der chinesische Flussdelfin Baiji, der vielleicht ein paar Leuten ein Begriff ist. Seit 2007 denkt man nicht, der wäre ausgestorben, aber es gibt ab und zu mal wieder Behauptungen, man hätte einen gesehen und dementsprechend steht er noch als vom Aussterben bedroht auf der Liste. Aber ich würde fest davon ausgehen, leider, dass er ausgestorben ist.
Gibt es noch andere Institutionen, die für sich in Anspruch nehmen, zu wissen, ob ein Tier ausgestorben ist oder nicht?
Ja, es gibt natürlich für andere Tiergruppen teilweise andere Organisationen, zum Beispiel für Vögel, BirdLife, das globale Netzwerk der Organisationen, die sich dem Vogelschutz widmen, die dann auch teilweise lange brauchen, um wirklich zu sagen, ja, wir müssen leider sagen, dass das Tier ausgestorben ist. Wir haben einfach zu lange keins mehr gesehen.
Mhm. Und läuft das immer über Sichtung? Also bei größeren Tieren kann man sich das ja noch relativ einfach vorstellen. Wenn man die länger nicht gesehen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zumindest also funktional ausgestorben sind, vielleicht sogar richtig ausgestorben sind. Wie ist das zum Beispiel bei kleineren Tieren, Insekten?
Ja, es ist natürlich meistens primär macht man es über Sichtung, das ist richtig, gerade bei großen Tieren, aber die Schildkröte ist auch ganz schön groß und hat sie lange nicht gesehen, muss man ehrlich gesagt sagen. Es gibt aber auch sehr neue, interessante Methoden, zum Beispiel DNA-Analyse auf Basis von Wasserproben, wo man also aus Wasserproben kleinste DNA-Reste noch verstärken kann und dann auslesen kann und sehen kann, welche Tiere da vorkommen. Ich kann mir also vorstellen, dass es durchaus noch neue Methoden auch entwickelt werden, um sicher zu prüfen, ob Tiere nicht vielleicht doch noch vorhanden sind und wenn ja, wo. Und dann natürlich in meinem Herzen und im Herzen des WWF, dass man dann auch sofort Schutzmaßnahmen einleitet, um diese verbliebenen Tiere dann retten zu können.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass das schon sehr ungewöhnlich ist. Würden Sie diesen Fall zum Anlass nehmen, diese ganze Praxis nochmal zu überdenken und vielleicht weniger schnell zu so einer Aussage zu kommen, die ist ausgestorben, die ist funktional ausgestorben?
Nicht wirklich. Ich würde lieber immer versuchen, früher einzuschreiten und zu sagen, okay, die Art ist vom Aussterben bedroht. Ich weiß, es gibt noch 40 Tiere, 50 Tiere, 100 Tiere. Da müssen wir jetzt wirklich ran mit intensiven Artenschutzmaßnahmen, damit diese Art nicht am Ende als ausgestorben gilt oder eben vielleicht dann 10 Jahre später wirklich als ausgestorben leider aufgeführt werden muss.
Chelonoides fantasticus. Über 100 Jahre weg von der Bildfläche, auf einmal wieder da. Nicht mehr ausgestorben, aber ja, wie lange diese Art es noch macht, ist ziemlich fraglich. Arnulf Köhnke vom WWF mit Informationen zu der ganzen Geschichte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.